Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchten wir dich auf ein neues Hörbuch aufmerksam machen, das gerade bei Audioscope, dem medizinischen Hörbuchverlag, erschienen ist. Das Buch »Glücklich im Arztberuf – Werden, Sein und Bleiben« von Dr. Caroline Bialon ist ein unabdingbarer Begleiter für jeden Mediziner, egal ob in der Klinik oder in der ambulanten Versorgung. Ein kompaktes und gut strukturiertes Werk, das ein wichtiges Thema für alle Ärztinnen und Ärzte in den Fokus rückt. Wie steigere ich meine Resilienz und Zufriedenheit im Arztberuf? Gerade jetzt, wo die Anforderungen durch die gesundheitspolitische Entwicklung und den bestehenden Fachkräftemangel immer größer werden, ein extrem wichtiges Thema. Weitere Infos zu dem Buch findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Lisa Fries zum Thema Physiotherapie auf der Palliativstation. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Und schön, liebe Lisa, dass du wieder da bist. Du bist das zweite Mal bei uns im Podcast.
Ja,
und
hallo.
Ich sage jetzt einfach mal, du bist unsere neue Physiotherapie-Expertin. Und das freut mich ganz, ganz doll.
Ja, vielen Dank, welche Ehre.
Ja, also ich freue mich, dass du das als Ehre ansiehst. Nein, wir sind ganz froh, dich gefunden zu haben. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, wir haben uns so lange gewünscht, wieder Physiotherapie-Themen im Podcast zu haben. Und das letzte Mal durfte ich schon sprechen mit dir über Physiotherapie auf der Intensivstation, was super wichtig ist. Und heute hast du dir nochmal ein anderes Feld ausgesucht, das spezifisch ist. Und da wollen wir gerne heute so 10 Punkte durchsprechen, die du dir auch selber ausgesucht hast. Nämlich, welches Thema, liebe Lisa?
Ich würde heute gern drüber reden, was man als Physiotherapeutin im palliativen Setting machen kann.
Ja. Ich finde ja, Palliativstation, das ist ja auch wie so ein bisschen, also jetzt abgesehen natürlich von der Grundursache, die dazu führt, dass die Menschen dort auf der Palliativstation sind, ist das ja so ein bisschen wie, wenn man da hinkommt, ist das ja so ein bisschen paradiesisch, finde ich häufig. Also das ist so ein ganz anderes Setting. Da ist ganz viel Personal, da sind ganz viele Mitarbeiter, da haben die Leute Zeit für die Patientinnen und Patienten. Das ist eigentlich schön.
Es riecht gut.
Es riecht gut, genau. Es riecht gut. Da ist Klangtherapie, also man hört Musik. Da gibt es Menschen, die sich bei den Patientinnen und Patienten ans Bett setzen, mit denen sprechen. Es wird gemalt, es ist kreativ, es gibt Ergotherapeuten, es gibt Physiotherapeuten. Also ich war immer gerne auf der Palliativstation. Aber jetzt mal ganz überspitzt gefragt, was soll das eigentlich? Man könnte ja fragen, warum brauchen Menschen, die auf Palliativstation sind, warum brauchen die überhaupt Physiotherapie?
Ja, also dazu kann man ja schon mal mehrere Dinge sagen. Um im palliativen Setting zu arbeiten, bedarf es ja nicht tatsächlich einer Palliativstation. Also man arbeitet ja palliativ durchaus auch zum Beispiel auf einer Intensivstation oder auf Normalstationen. Aber natürlich ist das Setting, wo man sich leichter tut mit diesem Gedanken, mit diesem palliativen Hintergrund, natürlich die Intensivstation. Und die Möglichkeiten als Physiotherapeut da sinnvoll tätig zu werden, sind einfach wirklich sehr, sehr umfangreich. Wenn wir wieder damit anfangen, natürlich auch hier wieder, gibt es zuerst diesen physiotherapeutischen Befund. Und die Zielsetzung ist ja hier schon einmal was ganz Wichtiges und was ganz Wertvolles und meistens auch ein Stück weit anders als auf anderen Stationen.
Genau, ich wollte nochmal auf diese provokante Frage hinaus, warum das vielleicht Sinn machen könnte, auf der Palliativstation physiotherapeutisch zu arbeiten.
Ja, es macht, man hat als Physiotherapeutin im palliativen Setting einfach auch unheimlich viele Möglichkeiten und das ist das, was ich immer so schön fand auch, weil man nicht so wie, wenn man jetzt mit einem klassischen Patienten arbeitet, der nach einer Hüftoperation einem zugewiesen wird, der wird ja einem zugewiesen, da fragt man ja meistens nicht, möchtest du gerne Physiotherapie haben, sondern du musst am dritten Tag Stiege gehen können, damit du dann auf Reha fahren kannst. Und auf einer Palliativstation ist das natürlich anders, da wird dem Patienten das angeboten und auch gefragt, was möchten Sie denn? Was sind Ihre Ziele? Und eben diese Zielsetzung ist, finde ich, was viel Stress auch rausnimmt, weil die Patienten nicht das und das bis dorthin erreichen müssen, sondern der Patient kann sich das selbst aussuchen. Und das verändert natürlich auch die Motivation extrem. Also wenn ich jetzt da an Ziele denke, die mir schon mit dem Patienten gemeinsam untergekommen sind, der Patient möchte im schönen Anzug zur Taufe des Enkelkindes gehen. Ja, und da geht es dann eben darum, gibt es vielleicht Zugänge zu verstecken, die beim schönen Anzug nicht sichtbar sein sollen, dann fürs Familienfoto? Oder welche Hilfsmittel können wir etablieren, um diesen Weg von der Kirche nach vorne zum Altar gut schaffen zu können, tatsächlich gehend, weil das eben für diesen Patienten, den ich da im Kopf habe, so wichtig ist. Also genau, das sind eben so Dinge, die man hier gut machen kann und die, wie ich finde, extrem wichtig sind, diese Dinge noch zu ermöglichen, nicht nur für die Patienten selbst, sondern auch für die Zu- und Angehörigen.
Was sind denn so klassische Symptome, die ihr möglicherweise antrefft als Physiotherapeuten und wo ihr was tun könnt, wo ihr den Menschen helfen könnt?
Also Hauptsymptome, die einem hier begegnen, sind Übelkeit, Ödeme, Atemnot, Angst selbstverständlich, aber auch Fatigue und natürlich Schmerz. Und das, wo ich natürlich als Atemtherapeutin gleich wieder aktiv werden möchte, sind natürlich alle Symptome rund um die Atemnot. Und da können wir einen eigenen Podcast füllen, was hier sinnvoll für die Patienten, aber auch für die Angehörigen auch zu machen ist. Genau. Ödeme sind auch was sehr Häufiges, da kommt die Lymphdrainage zum Einsatz, das genießen die Patienten auch immer sehr und das mögen auch die Angehörigen ganz gerne, wenn man sie da einschult. Also oft einmal ist es eben für dieses Familiengefüge ganz sinnvoll, wenn man die anderen Zugehörigen auf diverse Dinge einschult. Und eine Lymphdrainage, zumindest auch Teile davon, kann man auch einmal einfach weitergeben, dieses Wissen. Manche mögen das gerne übernehmen und manche mögen das aber auch nicht. Genau. Und Müdigkeit, also man würde ja glauben, dass Schmerz das belastendste Symptom ist. Es hat aber da Studienergebnisse gegeben, dass nicht Schmerz das belastendste für die Betroffenen ist, sondern die Fatigue. Das habe ich ja persönlich auch tatsächlich sehr interessant gefunden. Ich dachte, dass Schmerz mehr Belastung macht als die Fatigue. Aber es gibt vielleicht auch andere Studienergebnisse. Ich habe halt nur diese jetzt gesehen.
Und wie würdest du versuchen, dich diesem Symptom Fatigue anzunehmen, physiotherapeutisch? Was könntest du versuchen, da zu tun konkret?
Man muss einmal herausfinden, woher kommt die Fatigue? Gibt es denn hier, ist es hier vielleicht schlichtweg eine Dekonditionierung? Ja, das kann sein. Dann kann man hier ganz viel mit Training arbeiten. Über den Pathomechanismus der Fatigue ist ja so relativ wenig bekannt. Und es ist für mein Empfinden so, dass es auch ärztlich relativ wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ja? Als Physiotherapeut, wo man ja mit Bewegung einfach zu tun hat und mit Leistungsfähigkeit, kriegt man halt auch diese Einschränkungen von den Patienten eher präsentiert und auch kommuniziert. Ja? Und vielfach habe ich erlebt, dass es eine Ökonomisierung der Alltagstätigkeiten und ein gutes Einteilen mit entsprechenden Pausen schon viel leichter machen kann für die Betroffenen, aber auch ein Aufklären von den An- und Zugehörigen, dass einfach diese Pausen notwendig sind.
Das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil klar, klar kann man trainieren und das ist ja auch das, was man von einem Physiotherapeuten, einer Physiotherapeutin primär erwarten würde. Aber dieses Grenzen setzen und vielleicht auch zu überlegen, wofür habe ich Kraft und was ist vielleicht wichtig oder was ist mir persönlich wichtig jetzt in dieser Zeit, was ist vielleicht nicht so wichtig, was kann ich hinten rüberfallen lassen, das finde ich spannend, weil es kann ja zum Beispiel auch wichtig sein, zu sagen, ich möchte gerne heute duschen, mich anziehen und mich schön machen. Und das kann aber auch schon dazu führen, dass alle Ressourcen, alle Energie verbraucht ist für den Tag. Aber ich finde es toll, dass es dann jemanden gibt, der darüber spricht und der vielleicht das mit den Angehörigen und mit dem Patienten selber kommuniziert.
Genau, und in dem Zusammenhang finde ich eben auch die Aufklärung sehr, sehr wichtig. Ja, das ist, wie weit ist auch das Verständnis einfach da? Angehörige, An- und Zugehörige, also wenn ich nur eines davon sage, meine ich immer beides, können ja oft nicht gut nachvollziehen. Also da wird ja Patienten unter Umständen unterstellt, sie wollen nicht, sie haben sich aufgegeben, sie können aber halt vielleicht auch wirklich nicht mehr gerade jetzt. Und diese Einsicht auch zu vermitteln, dass es einfach jetzt nicht besser geht, dass man nicht, dass es keine Frage von wollen oder nicht wollen ist, sondern dass einfach jetzt die Möglichkeiten nicht da sind. Und es gibt ja durchaus auch Medikamente, die einfach müde machen. Umgekehrt gibt es meines Wissens jetzt wenig Medikamente, die die Fatigue in irgendeiner Form auch positiv unterstützen können, aber da weißt du wahrscheinlich mehr.
Ja, das stimmt leider, ne? Also es gibt jetzt keine etablierten Medikamente, die man benutzen würde. Das ist natürlich so ein bisschen auch abhängig von dem Krankheitsbild, das man vor sich hat. Aber leider ist das so, ne? Dass man eigentlich jetzt nichts hat, wo man auf den Knopf drücken kann durch die Medikamente, um mehr Energie, mehr Kraft an den Tag zu bringen. Das gehört leider nicht so richtig zu dem etablierten Repertoire, das wir Ärztinnen und Ärzte haben.
Genau. Man kann aber ab und zu vom Timing her vielleicht was von der Medikamentengabe her optimieren. Wenn man jetzt da weiß, dass ein Medikament sehr müde macht, dass man das eben vielleicht nach dem Duschen erst gibt, damit das Duschen noch gut möglich ist, wenn sich das ausgeht. Ja, deswegen ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit finde ich gerade hier ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich gut abspricht, auch vom Timing her, wann macht was für diese Leute Sinn am Tag durchzuführen, was ist auch geplant. Ab und zu muss man halt als Physiotherapeut einfach auch einmal nicht kommen, wenn es sich nicht ausgeht.
Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, den ich auch sehr schön finde auf der Palliativstation, nämlich die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kommunikation. Auch da ist es ja so, dass man ja täglich Therapie-Sessions, Besprechungen hat, wo man sich austauscht und wo man ganz genau darüber spricht, was so anliegt, welche Probleme im Vordergrund stehen. Das ist manchmal schade, dass das in den anderen, auf den anderen normalen Stationen in Anführungszeichen nicht so ist. Aber da finde ich schon, dass das sehr häufig sehr, sehr gut funktioniert und dass da wirklich sehr kleinteilig drauf eingegangen wird.
Ja, also ich habe das ganz positiv erleben dürfen. Wir hatten, es waren zweimal am Tag Besprechungen, wo eben auch das gesamte Team eingeladen und willkommen war. Und das ist genau, wie du sagst, total unterschätzt. Das ist gerade in so einem Setting ganz, ganz wichtig, dass alle Bescheid wissen, was wurde kommuniziert, was wurde wem kommuniziert und wie weit sind die Patienten auch aufgeklärt. Das ist ja gerade am Anfang oder am Einstieg in das palliative Setting nicht immer ganz klar. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, denn selbstverständlich, ja, wenn man eben in dieses palliative Setting als Patient gerade einsteigt, natürlich entstehen hier Fragen und natürlich klammert man sich an jedes kleine Wort initial und da muss man, da muss man als Physiotherapeut einfach auch Bescheid wissen, was ist denn wirklich Fakt, damit man sich auch an seine Berufsrechte halten kann. Ja.
Mir fällt gerade ein, dass du ja beim letzten Mal über die Intensivstation gesprochen hast und deine Arbeit dort und dass diese Form der Kommunikation, der Teamsitzungen und Besprechungen, dass die, soweit ich das erlebt habe, dort leider nicht stattfinden häufig und dass da viel PS nicht auf die Straße kommen, weil eben dieser Informationsfluss nicht da ist. Gerade bei solchen schwerkranken Menschen wäre das so wichtig.
Ja, das habe ich auch ganz unterschiedlich erlebt. Also ich habe auf einer Intensivstation gearbeitet, da wurde gewartet, bis wir Physiotherapeuten auch tatsächlich da sind bei der Besprechung. Und wir haben auch, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber wir wurden auch doch intensiv darauf aufmerksam gemacht, doch bitte nicht zu spät zu kommen. Und dann gab es auch Intensivstationen, ich habe auf einer Intensivstation auch gearbeitet, da war das überhaupt nicht willkommen. Die wollten das auch gar nicht, dass die Physiotherapie da dabei ist bei den Besprechungen oder bei der Visite. Und also das ist ganz unterschiedlich, glaube ich, je nachdem, wie man sich das auch im Haus richtet. Wenn Intensivärzte hier zuhören, holt euch doch einmal die Physiotherapeuten dazu. Vielleicht haben die doch auch ganz andere Wahrnehmungen auch gemacht. Hört euch doch das einmal an.
Ja, ich glaube, man kann nur gewinnen. Also das ist für den Patienten natürlich extrem wichtig. Aber ich glaube auch für das eigene Verständnis von dem Patienten, was drängend ist und was im Vordergrund steht an Symptomatik, das kann auch da nur helfen. Lass uns bitte nochmal zurückkommen auf die Symptome, die du oder die ihr als Physiotherapeutin und Physiotherapeuten behandelt. Du hattest das Thema Schmerz auch nochmal angesprochen. Was ist so deine Erfahrung oder was ist so das, was du auch gelernt hast, wie du dem Thema, dem Symptom Schmerz begegnen kannst, wo du da helfen kannst, ganz konkret?
Genau, also beim Schmerz, also dieser WHO-Stufenplan, den gibt es ja natürlich, diese vier Stufen. Und es gibt, das ist die medikamentöse Möglichkeit, den Schmerz zu beeinflussen. Es gibt aber auch ein nicht pharmakologisches Management und da können wir Physiotherapeuten natürlich sehr gut aktiv werden. Zum einen ist das natürlich körperliches Training. Wir wissen, Bewegung initiiert Abläufe im Körper, die Endorphine auch freisetzen kann und die sind natürlich einem Schmerzempfinden entgegenwirkend. Ja, von Massagen weiß man das ja auch, dass Massagen Schmerzen gut lindern können. Und dann auch einmal zu überlegen, was machen wir denn? Was machen wir denn, wenn wir zu Hause in irgendeiner Form Schmerzen haben? Wir legen Wärme oder Kälte an diese Stelle, je nachdem, was gerade für uns angenehm ist. Und auch das können wir Physios natürlich mit diesen Patienten machen, weil das können ja die Patienten durchaus auch selbst machen und die Angehörigen hier einzuschulen. Elektrotherapie ist etwas, was hier sehr gut auch verwendet werden kann. Wir dürfen ja keine invasiven Maßnahmen setzen. Ansonsten wäre ja Akupunktur auch durchaus was man verwenden kann als nicht pharmakologische Maßnahme. Alle Arten von Entspannungstechniken sind hier gut einzusetzen und, wie wir ja schon initial gesagt haben, komplementäre Therapien, also Musiktherapie, Aromatherapie, Hypnotherapie, Malen hast du ja schon angesprochen, Reflexzonen gehören ja da auch ein Stück weit dazu und alle Arten der manuellen Therapie sind ja auch wo wir Physiotherapeuten gut helfen können und ich habe noch Feldenkreis gefunden, soll hier auch funktionieren, da habe ich aber keine Ausbildung, also da kann ich nichts genaueres dazu sagen, aber eben dieses Paket an nicht pharmakologischen Maßnahmen können wir gut mit dem im Team und mit den Patienten und den Angehörigen, ich habe ja durchaus auch schon im Hausbesuch palliativ gearbeitet, da kann man ja den Angehörigen das auch sehr gut zeigen, was sie da machen können.
Kannst du vielleicht noch mal was zu der Elektrotherapie sagen, weil ich glaube, es gibt ja ganz viel Unwissen und also dass man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, was das bedeutet, Elektrotherapie und was das macht. Und vielleicht, wenn du schon mal dabei bist, könntest du auch was zu dem Symptom Atemnot sagen? Das ist natürlich auch wieder pathophysiologisch sehr unterschiedlich gelagert. Aber du bist ja auch Atemtherapeutin. Einfach, dass man so ein bisschen versteht, was kannst du konkret tun gegen diese Symptome?
So, also die Elektrotherapie ist ein Riesenthema. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Arten, die man hier anwenden kann. Das, was gegen den Schmerz am besten funktioniert, ist die TENS-Therapie. Und da gibt es auch, also bei uns heißt das ja Hofer, bei euch in Deutschland Aldi, kann man auch hier TENS-Geräte tatsächlich um wenig Geld kaufen. Und das haben meine Leute sich im Hausbesuch durchaus schon besorgt. Und das geht einfach wirklich gut. Man hat so kleine Klebeelektroden, die ich dann den Angehörigen gezeigt habe, wo sie die kleben sollen. Der Patient kann sich die Dosis selber hoch und runter drehen und das bei Bedarf am Wochenende, in der Nacht, wie auch immer, auch machen. Und nicht nur im palliativen Setting ist das ja sehr angenehm. Wir haben ja auch so ein selber zu Hause.
Aber das ist ja auch eine etablierte Variante in der Schmerztherapie. Also das ist ja was ja auch in der Schmerzklinik angewandt wird, ob sie jetzt Rückenschmerzen sind oder was auch immer. Und das führt ja zu so einer gewissen Dekonditionierung bei den Schmerzimpulsen. Finde ich auch hilfreich. Aber ja, genau, nimm uns nochmal in das Thema Atemnot, Luftnot mit rein und vielleicht die Manöver und die Maßnahmen, die du da hilfreich anwenden kannst.
Ja, also gerade bei der Atemnot ist es ja tatsächlich so, dass man hier uns überlegen sollten, ob man nicht einen eigenen Podcast damit füllen, weil das ein Riesenthema ist. Atemnot an sich, es wird ja oft geglaubt, dass die Atemnot mit einer Unterversorgung an Sauerstoff zusammenhängt. Das ist ja nicht der Fall, einfach. Wenn die Patienten eine 100%ige Sättigung haben, können die trotzdem eine Atemnot leiden. Das ist ein rein subjektives Empfinden. Jetzt praktische Tipps einfach, um das Ganze ein bisschen zu kürzen. Was ist denn wichtig für die Leute? Die Leute, die Atemnot haben, haben vielfach auch eine Inhalation. Ja? Das heißt, es wäre gut nachzuschauen, ob diese Inhalation auch tatsächlich richtig funktioniert. Wenn die Patienten einen Sauerstoff bekommen, wie gesagt, was ja nicht unbedingt miteinander vergesellschaftet sein muss, ist dieser Sauerstoff auch korrekt gegeben. Das heißt, ist die Nasenbrille auch tatsächlich in der Nase oder daneben? Das kommt ja durchaus vor. Haben wir zu viel Sekret, wo der Patient noch nicht damit gut zurechtkommt, dass jetzt gerade eine Ladung an Sekret unterwegs ist, dass man einfach entfernen muss. Und die Patienten müssen auch einmal informiert werden. Die wenigsten Leute wissen ja tatsächlich, wie weit geht denn Lunge hinunter? Wie weit nach unten geht denn Lunge? Wie weit nach unten kann man denn überhaupt auch atmen? Also die Atemtechnik ist ja da was enorm Wichtiges, auch vor allem zur Atemnotvermeidung überhaupt. Atemkontrolle insgesamt, also auch die Geschwindigkeit der Atmung, kann man ja ein Stück weit auch beeinflussen, gerade zur Atemnotvermeidung eben. Und das, was man ja in jedem Erste-Hilfe-Kurs, glaube ich, lernt, atemerleichternde Stellungen. Das berühmteste ist ja da dieser Kutschersitz, der ja auch von den Studierenden ja als erstes kommt, wenn man da irgendwie was dazu macht. Atemökonomisierung, Lippenbremse ist da was ganz Häufiges, was ja auch Gott sei Dank schon sehr bekannt ist. Und eben die Leute zu diesem Atemnotmanagement, auch die Angehörigen sehr wichtig, zu schulen. Ja, wie können Sie denn den Menschen gut helfen? Die Erfahrung, die ich gemacht habe, sind ja auch, dass die Leute ja gar nicht den Sauerstoff vielleicht so oft brauchen, sondern dass auch so ein Handventilator oft schon hilft oder das Fenster öffnen, dass man einfach eine kalte Luft in das Gesicht bekommt. Ja, nicht nur die kalte Luft, sondern auch kalte Kompressen können hier tatsächlich hilfreich sein. Lagerungen gehören eher ein Stück weit auch zu den atemerleichternden Stellungen dazu. Aber man muss ganz realistisch sein, unsere Patienten können das nicht immer selbst auch einnehmen. Ja? Das heißt, auch die passive Lagerung der Leute ist hier, spielt hier eine enorme Rolle. Und was ja ganz lustig ist, ist ja auch das Singen, zum Beispiel die Atmung, auch ein bisschen ökonomisiert und beruhigt. Ja? Ich habe da was im Kopf in dem Buch vom Rainer Simada, Rehabilitation am Lebensende, gibt es da eine Tabelle, die er uns da zur Verfügung stellt, die glaube ich vom St. Christopher's Hospice ist. Ich habe sie in meinen Unterlagen auch für meine Studierenden drinnen. Also das würde ich da, wenn man da Bedarf hat, würde ich da empfehlen, das auch gerne nachzusehen. Ich denke, dass das sehr wichtig ist, denn die vom St. Christopher's Hospice, die sind halt auch mal wirklich Experten darin, ja.
Voll cool. Sehr gut. Du, es macht voll Spaß, dir zuzuhören und sich selber vorzustellen, inwiefern man doch sehr viele Möglichkeiten hat, individuell zu helfen gegen die Symptome der Patienten. Und Lisa, du hast ja schon über Kommunikation gesprochen, und ein Thema, das du mir aber auch in der Vorbereitung für dieses Gespräch aufgeschrieben hast, war das Thema Lügen. Warum ist dir das so wichtig gewesen, das auch zu thematisieren in diesem Podcast?
Ja, das ist für mich persönlich, gibt es ja auf anderen, also auf nicht palliativen Stationen, eben hinsichtlich der Kommunikation ist das durchaus auch vorgekommen, dass man dem Patienten Informationen vielleicht noch nicht zu dem Zeitpunkt gesagt hat, als man das hatte. Ja, wenn Untersuchungen ergeben, dass das jetzt tatsächlich eine lebenslimitierende Erkrankung ist. Und da finde ich es ganz wichtig, gerade als Physiotherapeut zu wissen, wie weit sind die Patienten aufgeklärt und was steht ihnen vielleicht noch auch bevor. Einfach darum, um das zu umgehen, dass man dann sagt, ach, das wird schon wieder, und nein, wir bekommen das ja wieder hin, wenn man auch halt vielleicht weiß, dass es nicht so ist. Und das finde ich schlichtweg nicht in Ordnung. Und das, da würde ich auch, ja, da würde ich, also das würde ich auch nicht, ich würde das für mich nicht tun, weil ich das für mich nicht schaffen würde von meinem Gewissen her, von meinem Berufsethos her. Und das ist halt, als Physiotherapeut darf man das nicht. Man darf die Patienten, und ich möchte auch die Patienten diesbezüglich nicht aufklären, weil da gibt es andere Berufsgruppen, die da eher ausgebildet sind und auch eher das Wissen natürlich haben. Genau, das finde ich sehr wichtig, auch den Angehörigen gegenüber. Und es gibt ja da diese Geschichte, dass ein Ehepartner der Patient war, es dem anderen Ehepartner nicht sagen wollte und umgekehrt. Ja, das heißt, beide wussten von dieser lebenslimitierenden Erkrankung, wollten sich aber gegenseitig davon schützen. Ja, also inwieweit ist denn hier Offenheit und auch verbindende Tätigkeit vielleicht wichtig? Ja, wenn sich beide vor dieser Diagnose quasi schützen wollen, vielleicht hilft da auch, dass man andere Berufsgruppen hinzuholt, um diese eventuell doch zu verbinden, dass das auch ausgesprochen ist.
Du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, aber sicherlich auch ein vielschichtiges und komplexes Thema, weil es gibt natürlich in der Diagnostik Situationen, wo man vielleicht als behandelnder Arzt schon weiß, oh, das geht in die Richtung von einer Tumorerkrankung, die lebenslimitierend sein wird, aber man doch gerne auch die weitere Diagnostik abwarten möchte, um eine vernünftige Aussage tätigen zu können am Schluss. Und das sind natürlich immer so Schwebezustände, die für alle Beteiligten, aber auch für die Therapeutinnen und Therapeuten, für das ganze Team, für den Patienten, für die Angehörigen schwer sind, weil man eben nicht so genau weiß, ne? Und das sind natürlich manchmal Situationen, wo man so ein bisschen in der Luft hängt, aber am Ende des Tages hast du absolut recht, dass es wichtig ist, das vernünftig zu kommunizieren und ja, auch gemäß den Bedürfnissen des Patienten und der Patientin zu kommunizieren. Auch das ist mir wichtig, das Thema Literatur und Veranstaltungen bzw. Kongresse thematisieren. Auch da bist du immer, finde ich, sehr gut informiert. Was findest du, ist im Kontext Physiotherapie und Palliativmedizin, was sind da wichtige Literaturstellen, die wir natürlich auch dann in die Shownotes packen können? Und was sind vielleicht gute Veranstaltungen, die du empfehlen würdest unseren Hörerinnen und Hörern?
Also ich finde, dass also in Bezug auf Physiotherapie und Palliative Care finde ich eben das Buch von Rainer Simader, das er mit Kollegen geschrieben hat, Rehabilitation am Lebensende, wirklich gut und wirklich sinnvoll, dass sehr umfassend tatsächlich hier Informationen gibt. Also das würde ich, wenn man als Physiotherapeut in diesem Bereich arbeiten möchte, würde ich das wirklich gut finden, wenn man sich das zulegt. Und was ich aber ja finde, wir alle, also jeder Mensch, ob im Gesundheitswesen tätig oder nicht, wird sich mit dem Thema Tod und Sterben auseinandersetzen müssen, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen in einer Phase des Lebens, in der das nicht akut ist. Ja. Und Elisabeth Kübler-Ross finde ich hier ja sehr gut, sich in dieses Thema etwas hineinzufinden, damit man vielleicht, wenn man in diese Situation kommt, und das wird man, etwas besser nachvollziehen kann, was passiert mit einem jetzt selbst, gerade wenn man dann an die Trauerphasen denkt. Ja, das glaube ich, also das würde ich auch jedem empfehlen, das grundsätzlich zu tun, sich damit einmal auseinanderzusetzen, was passiert denn dann? Was passiert, wenn ich sterbe? Was passiert, wenn Angehörigen sterben? Das ist nichts, was ein sehr erbauendes Thema ist natürlich, aber das ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil es für viel Klarheit sorgt. Auch, wie ich finde, was möchte ich denn? Wenn ich selbst keine Entscheidungen äußern kann, was möchte ich denn? Wie weit möchte ich denn? Genau, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das einmal auch anspricht mit seinen Lieben, wenn man ja Gefahr läuft, auch diese Entscheidungen dann einmal übernehmen zu müssen. Genau, also wir haben den Rainer Simader als Literatur, die ich gerne empfehlen möchte, die Elisabeth Kübler-Ross selbstverständlich. Und sehr rezent hat auch die WHO einen Policy Brief zur Palliative Care herausgegeben, die jetzt erst im April. Und das, glaube ich, macht auch Sinn. Da habe ich den Link dir, glaube ich, sogar schon geschickt, sich das einmal anzusehen. Das finde ich ja auch sehr gut. Und Veranstaltungen gibt's auch sehr interessante. Heuer gibt's noch den österreichischen Palliativtag am 13.09. in Wien. In Deutschland passiert aber auch sehr viel. Da gibt's von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin von 25.09. bis 28.09.2024 in Aachen den Kongress. Und wer längerfristig plant und international unterwegs sein möchte, es gibt auch einen Palliative Care Kongress in Helsinki und zwar von 29. bis 31. Mai 2025.
Super, ja, in Aachen werde ich tatsächlich auch sein.
Ja, schön.
Beziehungsweise das klinisch relevant Team wird da sein. Genau, da freuen wir uns schon drauf. Vielleicht bist du ja auch da, Lisa.
Ja, da bin ich ja fremdbestimmt. Das könnte im September noch etwas früh sein für mich.
Ja, das kann ich verstehen. Aber das werden sicherlich spannende und tolle Veranstaltungen werden.
Ja.
Lisa, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe es wieder genossen, mit dir zu sprechen und neue Sichtweisen der Palliativmedizin auch so ein bisschen zu betrachten und zu besprechen.
Dankeschön.
Ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Thema und wünsche dir jetzt noch einen schönen Start ins Wochenende.
Ja, danke schön, für dich auch.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.